Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Crewcast.
Wir sind die Crew und heute wird's gechillt über Landesgrenzen hinweg. Der International Crewcast ist back am Start. Ich melde mich hier gerade mit Kartoffel-MacBook-Webcam aus dem wunderschönen Irland. Und falls ihr euch jetzt denkt so, hä, Irland, Felix? Ich dachte, du warst in London bei dem Apple-Event. Ja, scheinbar ist hier in Irland noch mehr Apple. Was es genau ist, weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Das erfahre ich dann morgen. Ich bin gespannt. Aber for the time being sitze ich jetzt hier erstmal im Hotelzimmer rum und kann aber natürlich schon ganz viel über iPads quatschen, denn da habe ich jetzt den absoluten iPad-Marathon hinter mir.
Aber Felix, zeigt dir Apple dann die Tage in Irland irgendwie ihre Steuerstrategie oder was wird da?
Das habe ich auch schon gefragt, ja. Das ist
Sorry, aber, so sparen wir Steuern ein, wir machen heute mal die Tour.
Also ich muss sagen, ich war in meinem Leben noch nie in Irland. Ja, das ist jetzt mein erstes Mal. Ich habe jetzt noch nicht viel von dem Land gesehen, ein bisschen was aus dem Flieger, ein bisschen was auf dem Weg vom Flughafen hierher, dann sind wir jetzt hier straight in die Podcast-Aufnahme rein. Aber was ich gesehen habe, war sehr schön. Hier gibt's viele tolle Gründe zu sein, abgesehen von Steuern. Ob die Apple so wichtig sind, das ist eine andere Frage. Aber
ja,
ich bin auch steuerunabhängig gerne hier. Genau.
Oder? Also
ja. Ja, das ist witzig. Jetzt hat Apple irgendwie ihre Europa-Headquarters, weil das hier in Cork in Irland war so bisher das Europa-Headquarter. Und jetzt in London, das ist das Neue, das soll dann quasi das neue Haupt-Europa-Headquarter werden. Aber Cork hier, der Standort, bleibt natürlich erhalten, of course. Klar, jetzt haben sie zwei Europa-Headquarter, aber keins in der EU. Ob das Zufall ist? Ja, man munkelt ja, dass Apple zurzeit nicht so gut auf die EU zu sprechen ist, weil die denen ständig irgendwie vorschreibt, wie die ihr Geschäftsmodell zu machen haben, aber
ja.
Tja, so ist das manchmal.
So ist
mit
das.
Mit Politik und Gesetzen.
Sorry, dass ich so neckisch hier reingehe direkt. Ne? Der Briefkasten bleibt zumindest in Coax so unter dem Motto. Nein, aber ich bin auch schon gespannt, was die euch da zeigen werden. Ich habe auch noch nicht viel von Coax gehört, dass da irgendwas entwickelt wird. Ich bin mal gespannt. Kannst du dann in der nächsten Episode erzählen? Wir sind jetzt ja weekly am Start, ist ja gar kein Problem.
Wir machen das jetzt ganz entspannt. Wir haben jetzt auch gesagt, wir nehmen hier einfach den Druck ein bisschen raus. Deswegen auch hier Kartoffel-Webcam und alles. Aber wir sag mal so, es ist ein Podcast. Solange die Audioqualität passt, sollte es doch für alle in Ordnung sein. Und ja.
Und ich habe
dann ist es mal nicht 4K
ausgeholt.
Auf meiner
Einfach
Seite.
Das, damit ihr das aushaltet.
So, ich mache mir hier auch gerade einen schönen Tee. Das ist ein schöner Wasserkocher hier im Hotelzimmer. Und zum Crewcast-Vibe gehört der Tee eigentlich dazu. Den habe ich mir jetzt aufgegossen. So einen schönen Berries-Tee. Gold, our most loved blend. Okay, keine Ahnung, was das für ein Tee ist. Ich werde es herausfinden.
Alle wollen so die neuesten News übers iPad wissen. Erzähl noch ein bisschen über den Wasserkocher. Bitte.
Also wir können wirklich, wir werden noch sehr, sehr viel über das iPad sprechen. Ich meine, das ist ein zentrales Thema in dieser Episode. Aber ich bin auch froh, wenn man hier einfach mal so ein bisschen entspannt reinsteppt. Ja. Weil, also wirklich, ich habe, wenn ich sage, ich habe den iPad-Marathon hinter mir,
wie
dann meine ich
bist
das
du
genauso. Nicht so viele, weil ich heute Nacht eine Stunde geschlafen habe. Das heißt, es hat die Uhr resettet. Ohne diese eine Stunde Schlaf wäre ich jetzt zweiten Tag in Folge komplett, ja.
Einfach, aber wenn dein normaler Schlaf zu einem Powernap wird.
Ja, mein Gott, ich kann mal jetzt irgendwie rumsitzen und rumheulen, sich beschweren. Am Ende des Tages diese ganzen Apple-Launches, da ist halt einfach viel los und ich würde die Termine auch um nichts verpassen wollen. Also heute Morgen habe ich ein bisschen gegrummelt, dass irgendwie um 8 Uhr morgens schon direkt mein nächster Termin war. Aber es war schön, diese ganzen Briefings und so, da kann man nochmal so viel geiles Hintergrundwissen und so erfahren. Und dann, sobald du dort sitzt, dann bei Apple da in diesem schönen Headquarter und mit den Verantwortlichen wirklich Auge zu Auge sprechen kannst, da vergisst du direkt wieder komplett, dass da nicht so viel Schlaf mit im Spiel war. Und dann bist du einfach hyped und dann kannst du auch mal freche Fragen stellen. Was ich übrigens auch gemacht habe und auch coole Antworten bekommen habe. Also es war wirklich, dieser iPad-Launch ist für mich so eine sehr sympathische Sache am Ende des Tages gewesen. Und ich muss auch sagen, dass ich ein bisschen irritiert bin, wie schlecht die iPads ankommen. Also wenn man mal Kommentare liest und so, der Hate ist enorm. also es ist wirklich krass, wie unzufrieden viele Leute sind.
Und ich kann es irgendwie aber nachvollziehen. Ich glaube,
ja, aber noch, was willst du denn von einem neuen iPad haben? Also ja, so, ich verstehe ja, dass man sagt so, ja, okay, es ist jetzt keine krasse Revolution oder bla, aber du kannst, also es ist halt am Ende des Tages auch nur ein neues iPad, da muss man ja auch mal irgendwo die Kirche im Dorf lassen. Kannst du nicht sagen, ah, neues iPad ist jetzt 85 Zoll und aufrollbar und damit es dir irgendwie in die Hosentasche steckt oder so, was für ein crazy Shit hat man sich erwartet? Das heftigste Display, was Apple jemals verbaut hat, ihr schnellster Prozessor jetzt am Start, super dünnes Design, dünnstes Gerät ever, super coole neue Pencil-Features, also irgendwie, für mich ist es ein volles Programm, obwohl es natürlich trotzdem einige Punkte gibt, die auch ein bisschen sus sind an dem neuen iPad, aber ich persönlich empfinde die als wenig, also ich sind wir jetzt an einem Punkt angekommen, wo sich die Leute über die Kamera im iPad aufregen, nachdem sich davor immer alle drüber aufgeregt haben, dass die Kamera verbessert wird. Ey, wer braucht schon Kamera im iPad? Jetzt mal, nehmen sie mal alle raus und auf einmal, nein, nicht meine geliebte Kamera, so, okay.
Prinzipiell kann man sich doch immer über alles aufregen. Das ist doch genau. Das Schöne. Aber ja, da können wir gleich, ich würde sagen, wir holen die Leute gleich erstmal so grundlegend ab mit den Sachen, die neu sind. Mhm. Ich bin einfach froh, dass wir heute hier diese Aufnahme machen können. Ich fand es gerade schon lustig, Felix hat mir so geschrieben, ich lande um 21 Uhr, lass uns doch dann um 22 Uhr den Podcast aufnehmen. Ich so, was? Und genau so ist es gekommen. Er hat eine Stunde gebraucht, um vom Flughafen ins Hotel zu kommen, sein Setup aufzubauen.
Und ich war noch kurz im Pool.
Und er war noch kurz im Pool. Also was geht da ab? Das war ja mal Warp-Speed-Geschwindigkeit. Sehr nice. Und ich würde sagen, fangen wir doch dann mal, wenn es um Warp-Speed-Geschwindigkeit an, heute mit dem Pro-Modell an oder wollen wir das eher erst abfrühstücken?
Ja, lass es eher kurz abfrühstücken. Ich finde, dazu gibt's nicht so viel zu sagen. Das ist so ein, also das ist wirklich so ein 0815 Spec-Bump gewesen am Ende des Tages. Das große Modell, eigentlich auch keine Überraschung. Lange war es in den Gerüchten schon vorhergesagt.
Also und es gibt es jetzt einfach ein 11 genau, Zoll und 13 ja, Zoll.
Und es ist genau dieselbe Strategie wie beim MacBook Air auch. Ey, das Air ist so die Mittelklasse-Linie von Apple. Da sagt man so, ja, okay, endlich. So teuer, wie die Produkte mittlerweile geworden sind, sind wir an einem Punkt angekommen, wo die Verkaufszahlen wirklich davon gehindert werden, dass du halt für das große Modell immer ein Pro nehmen musstest, sowohl bei den MacBooks als auch bei den iPads. Und Apple hat, glaube ich, bei den iPhone ja auch, ne? Da haben wir jetzt auch iPhone Plus, gibt's ja jetzt auch. So an allen Fronten hat Apple da die Strategie geändert, gesagt, so große Displays gibt's für alle, auch für die Nicht-Pros. Und beim iPad ist das jetzt genauso. Aber ansonsten, es ist halt einfach nur das größere Display, fertig, aus. Ansonsten nichts Spektakuläres, 60 Hertz, LCD, es ist halt ein iPad Air.
Ja, genau. Es ist das, was eigentlich den meisten Leuten, glaube ich, auffallen wird im alltäglichen Nutzen, wird nicht der M2 sein. Wird wahrscheinlich sein, dass die Kamera jetzt im Horizontalen, also positioniert ist, ne? Nicht mehr auf der kurzen Seite des Geräts, sondern halt, du kannst es halt im horizontalen Modus dann nutzen, wie beim Notebook.
Und dass die alten Apple Pencils nicht mehr kompatibel sind. Aber das ist nochmal eine ganz eigene Diskussion. Ich glaube, da kommen wir dann gleich noch zu.
Stimmt. Ja gut, dann kommen wir jetzt zur Warp-Speed-Geschwindigkeit. Denn Apple hat einfach mal den M4 rausgehauen. Aber irgendwie so komisch beiläufig in Bezug halt auf das iPad Pro. Da kommt nämlich der M4 jetzt das erste Mal rein. Und das iPad Pro hat sowieso viel mehr Liebe erhalten als das iPad Air. Denn da wurde einiges geupgradet. Also ich finde, das Auffälligste sind halt die Tastaturen.
Ja, das Ganze, also streng genommen ist eigentlich das gesamte iPad Pro neu. Also es gibt, kein Stein wurde auf dem anderen gelassen. Das Gehäuse ist neu, das Display ist neu, der Prozessor ist neu, der Stift ist neu, die Tastatur ist neu. Also die Kamera ist neu, zwar schlechter, aber neu. So, also alles in einem so, sie haben eigentlich, die Lautsprecher haben sie gleich gelassen. So, okay.
Die haben noch reingepasst.
Die haben noch reingepasst und die klingen gut. Ich konnte die in der Hands-on, also es war natürlich eine laute Hands-on-Area, aber ich wollte es mal ausprobieren, weil es auch mein erster Gedanke war, oh, so ein dünnes iPad, klingt das noch? Klingt noch. Muss man natürlich mal noch in einem isolierten Raum mit den alten vergleichen. Mir wurde aber zumindest im Briefing gesagt, dass die Audio-Performance gleich sein soll, weil die größte Platzersparnis, die dieses dünne iPad Pro möglich macht, halt im Display liegt und nicht darin, dass sie andere Komponenten geschrumpft haben. Akku haben sie ja zum Beispiel auch, zumindest die Akkulaufzeit nicht geschrumpft. Ob sie da die Kapazität geschrumpft haben, who knows. Aber sollen immer noch diese 10 Stunden sein, ja, kennt man ja vom iPad. Das ist irgendwie, hat sich über all die Jahre nicht geändert und war für mich auch ehrlich gesagt nie ein Punkt, wo ich gesagt habe, da muss man was ändern. So, hatte ich auch ein paar Leute in den Kommentaren gesehen, statt das so dünn zu machen, sollten die mal lieber einen riesen Akku einbauen. Ich glaube, der Komfort, gerade bei so einem 13 Zoll großen Tablet, davon, wenn das leicht und dünn ist, wiegt mehr als eine über 10 Stunden lange Akkulaufzeit.
Also ich muss auch sagen, ich habe ja letztes Jahr dieses Experiment gemacht, dass ich eine Woche nur mit dem iPad, also das MacBook quasi ausgetauscht habe. Und da fand ich auch, und da hatte ich nur das 11 Zoll, ich fand es teilweise einfach ein bisschen unhandlich, einfach damit zu arbeiten. Und ich glaube, das wird auf jeden Fall dadurch besser, wenn es halt dünner ist. Ich bin mal sehr gespannt, wie sich das so anfühlt. Aber es geht halt immer mehr in Richtung, ich habe so einen kleinen Block in der Hand, wahrscheinlich so ein Heft, ja, oder so.
Es fühlt sich jetzt noch mehr als je zuvor nach diesem magischen Stück Glas an, was so die Philosophie eigentlich fürs iPad, ja, ist, dass man sagt, man möchte gar nicht, dass die Technik irgendwie erkennbar ist, sondern das soll einfach so ein Stück Glas sein, das alles kann. Und es ist halt wahrer denn je, weil es halt dünner ist als je zuvor und gleichzeitig aber auch mehr Leistung hat als je zuvor. Also ist es wirklich, ja, das ist schon länger so, dass es beim iPad am allermeisten noch an der Software hängt, aber auch da passiert mittlerweile echt einiges und man kann sagen, also an der Hardware liegt es jetzt nun wirklich nicht mehr, so dieses magische Stück Glas bietet theoretisch alle Möglichkeiten, wenn Entwickler kommen und das dann ausnutzen.
Ja, und 5,1 Millimeter ist das Ganze jetzt dick.
Dünn,
ja. Und vorher waren es 6,4. Also das ist,
ja, die Zahlen werden dem nicht gerecht.
Nee, du müsstest es in Prozent ausrechnen.
Ja, auch die Prozent werden dem nicht gerecht, weil es ist nicht so, also so ein halb so dünnes Gerät fühlt sich nicht halb so dünn an, sondern nochmal sehr viel dünner, weil du halt näher an diesen Nullpunkt kommst, wo es dann fast gar nicht mehr existieren würde. Und gerade in Kombination ist ja auch immer eine Frage, so dünne nimmst du ja auch immer im Vergleich zu der Größe des Geräts wahr, sag ich mal. Wenn man zum Beispiel gesagt, das neue iPad ist dünner als ein iPod Nano. Nichtsdestotrotz ist halt so ein iPod Nano so ein kleines Gerät. Und das iPad ist halt so riesengroß, da ist halt das Verhältnis zwischen wie breit es ist und wie tief es ist, ist absurd. Das ist verrückt, ja. Es ist wirklich absurd. Und die haben, muss ich auch sagen, in der Keynote viele sehr Apple-typische Formulierungen verwendet von oh, magical here und super extreme ultra retina Display und bla 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 und haben sich da Apple-typisch wieder selbst beweihräuchert. Aber einen Satz würde ich glatt so unterschreiben, wie sie ihn in der Keynote gesagt haben. Alleine das in die Hand nehmen von dem iPad ist ein Erlebnis. Ist einfach so.
Aber es gibt einen Unterschied von den Abmessungen zwischen dem 11 Zoll und dem 13 Zoll, also in der Tiefe. Klar.
Ja, das 11 Zoll ist ein Ticken dicker. Das siehst du in echt kaum. Aber wenn du es nachmisst, ja, es ist so 0,2 Millimeter dicker.
Okay, das fühlst du jetzt nicht unbedingt.
Nein.
Nee, okay.
Das Große wirkt eher, das ist da eher dieses Verhältnis zwischen Tiefe und Breite, die beim Großen da den Eindruck verstärkt. Also das macht, glaube ich, mehr aus als diese 0,2 Millimeter, die da noch fehlen.
Ja, interessant, aber ich finde es halt wirklich krass, dass sie dann so viel Technik wirklich in 5,1 Millimeter reinbekommen. Ich bin gerade hier am Rumwerkeln, ja. Ich baue mir gerade so eine Staubsauger-Roboter-Garage, weißt du, wo das so hochgeht und dann fährt der Sauger raus, so mit Smart-Home-Anbindung und alles. Und deswegen war ich jetzt so mit Holz am Arbeiten, ja. Und überleg dir mal, du bohrst da und das bricht dir irgendwie direkt irgendwie auseinander und das sind halt 10 Millimeter, also ein kleines, das ist halt teilweise schon fragil.
Ja. Und ich muss auch sagen, so die Fragilität von dem Gerät ist noch ein Fragezeichen. Ich persönlich fand, dass es sich sehr steif und stabil angefühlt hat. Ich habe jetzt aber natürlich auch nicht in der Hands-on-Area den Jerry-Rig Everything oder Unbox Therapy gemacht und da mal mit richtig Kraft dran geruppt. Aber ich glaube, wenn man es nicht frech behandelt, das iPad, dann hält das schon.
Ja, ich habe mir das auch schon gedacht. Die Bandtests werden doch direkt abgedreht.
Ja, und du kriegst es auf jeden Fall durch. Du hast ja auch das alte iPad durchgekriegt. So, es ist ja jetzt nicht aus irgendeinem magischen Material, das unzerbrechbar ist. Die Frage ist ja nur, wie viel Kraft musst du wirklich aufwenden?
Ja, ich denke, wenn du es willst, kriegst du es auf jeden Fall gebogen. Aber gut, ansonsten, wir haben jetzt über die Abmessung gesprochen. Das Display ist auch komplett neu und soll heller sein.
Also, das Display ist ein Traum. Das Display ist so gut, dass ich sage so, ey, ich glaube, ich kaufe mir erst ein neues MacBook, wenn das dasselbe Display bekommt. Weil sie sind jetzt halt auf dem iPad von Mini-LED auf OLED gegangen. Jetzt hast du mal auf 13 Zoll Größe gesehen, wie ein Apple OLED ausschaut. Und es ist wirklich. Also Dave2D hat es in seinem Video sehr passend beschrieben, finde ich. Er hat gemeint, das iPad Pro, das neue, ist so aus technologischer Sicht das beeindruckendste und am weitesten entwickelte Gerät, das Apple im Lineup hat, jetzt abgesehen von der Vision Pro vielleicht, aber das ist eine gänzlich andere Kategorie. Und es ist irgendwie so strange, weil es halt ein iPad ist. Es ist so, du hast so das Gefühl, da ist so viel krasses Engineering in dieses Gerät geflossen und am Ende des Tages ist es aber trotzdem einfach ein iPad. So, und bei so, und diese ganzen Innovationen, die da irgendwie an den Tag gelegt haben, so, da wartet man jetzt eigentlich nur darauf, dass die mal endlich in ein Gerät dann kommen, wo man es auch wirklich, wirklich viel benutzt oder zumindest ich würde es in einem MacBook mehr wertschätzen und mehr nutzen als in einem iPad.
Aber ja, ich glaube, viele sind einfach bei iPads schon abgestumpft. So,
ja.
Ich muss auch sagen, meine Begeisterung für diese Keynote hat sich auch in Grenzen gehalten, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil du denkst dir halt so, ja, komm. Auch wenn du recht hast, es ist ein Gerät, das komplett neu engineert wurde, ja. Dadurch, dass es so viel dünner ist, mussten die da sicherlich auch im Inneren super viele Dinge anpassen. Aber im Endeffekt ist es ein Quadrat, was du in der Hand hast, was super viel Power hat, viel zu viel, genauso wie davor auch. Und was du halt im Alltag benutzen kannst, so, ne. Also da kann man halt auch schon so ein bisschen abgestumpft drauf gucken. Weil es bringt im Alltag, glaube ich, jetzt nicht so viel mehr.
Also ich muss sagen, ich habe das Gefühl, dass das iPad Pro das Pro im Namen mehr verdient hat als je zuvor und eigentlich jetzt mal das ist, was ein Pro-Gerät wirklich sein soll, nämlich eigentlich ein Nischenprodukt für die Leute, die das Maximum, was möglich ist, in diesem Formfaktor irgendwie erreichen wollen. So, das iPad Air ist aus Apples Sicht dann so das iPad für alle, hat auch sau viel Bums, viele Features, blablablub. Und das Pro ist halt wirklich für Pro-Workflows. Und man muss auch sagen, es gibt immer mehr davon. Ich habe so viele coole Demos sehen können, jetzt während ich da bei Apple zu Besuch war, was für neue Apps rauskommen, das neue Logic ausprobiert, das neue Final Cut ausprobiert, was Final Cut 2 heißt, lost Name ever, aber okay, ist halt einfach Final Cut 2. Und auch viele andere Sachen, 3D-Apps, Animations-Apps. Ich weiß nicht, ob du dich mal mit diesem Procreate, es gibt von Procreate so eine Animationsversion sozusagen, mit der du so Zeichentricks-Sachen animieren kannst. Und es ist wirklich brutal, wie viele Layer, wie viele Effekte, wie viele Sachen du in Echtzeit auf diesem super dünnen Gerät da durchrocken kannst. Also so als Animationstool ist es unfassbar mächtig, aber auf der anderen Seite, wie viele Leute animieren? Das ist halt eine Nische. Ja, die allerwenigsten Leute, ja klar, ich bin Profi-Animateur. Ich freue mich über die neuen Features im neuen iPad. Nee, die meisten kaufen das Pro, weil es halt 120 Hertz hat und 60 Hertz im iPad Air ist denen zu wenig und dann, ja, nutzt man es für Safari und ein bisschen YouTube und vielleicht hier mal einen Film gucken und bla. Und da verstehe ich auch total, dass man sagt, ja gut, was juckt mich der neue Prozessor? Was juckt mich dies? Was juckt mich das?
Ja, genau.
Das macht für mich dann überhaupt keinen Unterschied, ist schon richtig.
Ja. Ich glaube, wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem iPad schneiden würde, ne, und dann wird ja so ein Gerät auch für einen, oder bekommt es halt einen viel höheren Stellenwert, dann guckt man auch viel genauer auf solche Dinge. Genauso wie, wie wir, glaube ich, auch einen sehr verschärften Blick auf ein MacBook haben. Ich glaube, viele Leute denken wahrscheinlich so über ein MacBook, wie ich halt teilweise auch über ein iPad denke. Einfach weil ein iPad für mich in meinem Alltag nicht so eine große Rolle spielt, wenn nicht sogar gar keine Rolle. Und ich glaube, das ist halt auch einfach ein Punkt, warum du auch, also ich wäre von der MacBook-Keynote dementsprechend natürlich viel begeisterter als von der iPad-Keynote. Aber was natürlich richtig ist, was du ja auch schon angedeutet hast, wir haben das jetzt schon häufiger gesehen, dass Technik aus dem iPad ins MacBook gewandert ist. Ich meine, beim Mini-LED war es doch auch so, dass das iPad das zuerst hatte und dann ist es halt in
und 120 Hertz hat das iPad auch zuerst.
Ja, und dementsprechend kann es natürlich gut sein oder ist es relativ wahrscheinlich, dass wir dann auf dem im MacBook halt auch dieses Display sehen werden. Und wenn ich das richtig verstanden habe,
wann das passiert, ist halt so die Frage, ne? Ob ist das noch mal M4 MacBook Pros schon dieses Display dann haben werden? Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, die sammeln damit jetzt erstmal im kleinen Rahmen Erfahrung, weil das iPad Pro auch nicht so ein Gerät in hohen Stückzahlen ist. Und wenn die dann da wirklich sagen, gut, jetzt haben wir es im Griff, dann kommt es vielleicht mit dem M5 MacBook Pro oder so.
Ah, das wäre schade. Das dauert ja echt.
Nein, das ist gut. Das ist gut. Die sollen mal den M4 MacBook Pro rausbringen. Dann kann ich wieder sagen, ist ein bisschen schneller, aber passt, ich bin mit M1 Max noch zufrieden. Und dann M5, dann ist wirklich ein Groß, dann machst du 5 Generationen Prozessorsprung plus OLED-Screen, Traum.
Was meinst du, könnte sich das MacBook noch vom iPad abschneiden?
Also der Screen auf jeden Fall. Ich werde auch nicht müde, nochmal zu erwähnen, wie toll der aussieht. Also es ist wirklich tausende. Das ist ja das Krasse. Es ist ja nicht nur so, dass der halt heftig hell für HDR ist. Der ist auch für SDR extrem hell. Also so tausende hat ja das Betriebssystem selbst. Und dann dazu halt noch die OLED-Kontraste und so. Schon schick. Also das auf jeden Fall. Und ansonsten, ja, ich würde sagen, M4 vom generellen her, M4, aber wenn man ganz ehrlich ist, der M4 ist eigentlich ein M3. Also das ist so eine Geschichte mit diesem Prozessor, das ist so absurd, alleine die Vorstellung, dass der M3 erst 6 Monate alt ist, wir noch kein M3 Ultra oder so haben und jetzt schon wieder mit dem M4 weitergemacht wird, das ist halt, ja, verwirrend, glaube ich, für viele Leute, weil, du siehst halt immer nur die Zahl, wie sie nach oben geht und denkst dir so, okay, das ist jetzt die nächste Generation. Aber im Endeffekt ist es alles eine Frage von Marketing und Naming. Man hätte den M4 in dem iPad Pro wahrscheinlich auch M3 nennen können. Man hätte sagen können, es ist eine Variante vom M3, aber auf neuerer Nanometer, weil der ist ja auf einer anderen Node von TSMC produziert, weil die mit der M3-Node ein paar Probleme haben. Das ist ein neues 3mm-Verfahren jetzt, auf der M4 gefertigt ist. Das ist nochmal effizienter, stromsparender und auch problemloser in der Produktion. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum sie den M3 so schnell hinter sich lassen wollten, weil sie dann gesagt haben, der neue Fertigungsprozess ist ja viel besser, lass gleich drauf switchen. Aber von den reinen Features her ist der M4 einfach ein M3 am Ende des Tages.
Gehört.
Und im iPad halt mit diesem Special Display Controller fürs Tandem OLED. Aber ja, der übrigens auch wirklich wichtig ist. Also ich habe da auch ein bisschen nachgestochert und nachgefragt, so wie ist das jetzt nur Marketing, bla bla, dass man sagt, ja, Special Display Controller haben wir gebraucht, dass du halt irgendwas hast, was du über den M4 erzählen kannst. Aber es ist scheinbar gerade wegen dieser Tandem-OLED-Technik wirklich wichtig, auch um Burn-In zu vermeiden, dass diese Doppellayer richtig gemanagt werden und die Helligkeiten in verschiedenen Farbräumen und so weiter auf die verschiedenen Ebenen von diesem Display richtig aufgeteilt werden. Weil du kannst ja jetzt zum Beispiel, wenn du weißen Pixel haben willst, so der, 600 Nits hell leuchten soll, sondern so ein Grauton oder so, oder 300 Nits oder whatever. Es gibt ja so viele Möglichkeiten, das zu machen. Du kannst obere Layer auf 100% knallen, du kannst untere Layer auf 100% knallen, du kannst sagen, oben mache ich ein bisschen an, unten auch ein bisschen, und all diese Dinge müssen halt smart gemanagt werden und halt auch immer im Kontext davon, was bisher auch so von dem Screen angezeigt wurde und so weiter, um halt eben wirklich radikal gegen Burn-In vorgehen zu können, ohne diese extreme Helligkeit einzubüßen. Ja, da ist ganz viel Trickery am Laufen und auch Strommanagement für dieses Tandem-OLED-Display wird von diesem M4 Display-Controller übernommen. Das heißt, der entscheidet wirklich ganz genau, wo wie viel Strom aus der Batterie in dieses Panel hineingeleitet wird. Und das ist schon wirklich eine komplexe Sache und auch so ein Punkt, wo dann im Endeffekt sich schnell rausgestellt hat, dieser M4, so wie er in dem iPad ist, wird wahrscheinlich nie in einem MacBook landen, sondern dann halt eine MacBook-Version von dem M4. Also dieser Chip ist wirklich für das iPad entwickelt worden.
Außer das MacBook bekommt das gleiche Display.
Das könnte, ja.
Ja, also das wär mega. Ich finde halt cool, weil normalerweise sagt man ja bei OLED, dass das so das Problem ist im Vergleich zu Mini-LED. So, ja, Mini-LED kann halt heller werden. Ja. Ja, und deswegen lass uns vielleicht noch mal ein bisschen auf die Display-Technologie eingehen, weil ich glaube, viele haben das auch noch gar nicht verstanden, wie das genau funktioniert. Und ich muss mich da auch ein bisschen mit einschließen. Du kannst ja gerne mal erklären, wie funktioniert das jetzt, dass wir zwei Layer haben und die halt zusammen leuchten können, weil in meinem ersten Gedanken denkt man sich ja so, hä, dann muss ja das eine Layer dem anderen im Weg sein. Wie genau funktioniert das?
Also OLED-Screens haben vom Ding her Löcher, wo Licht durchkommt. Ja. So generell schon vom Aufbau. Das hilft quasi dem unteren Layer schon dabei durchzuleuchten. Zum anderen ist es ja auch so, dass wir in den letzten Jahren viele Fortschritte gesehen haben, auch was transparente OLEDs angeht. So auf der IFA oder so, transparenter Fernseher und so, was man mal gesehen hat. Und für diese, also es ist jetzt ganz stark vereinfacht, aber für diese Tandem-OLEDs wird es halt genauso genutzt, dass man sagt, man macht halt so ein semi-transparentes OLED-Layer oben und dann drunter nochmal ein zweites, wo dann die Pixel aber auch nicht genau aufeinander sitzen, sondern so ganz leicht versetzt und dann können die halt aus der unteren Ebene und der oberen Ebene heraus leuchten und die Helligkeit halt wie gesagt auch durch eine unterschiedliche Zusammensetzung von unterer Pixel leuchtet und oberer Pixel leuchtet gemeinsam erschaffen und auch mal dieses obere Layer oder das untere Layer auf Pixelbasis entlasten, je nachdem wie es halt gerade von der Anforderung ist. Du kannst auch während dem laufenden Betrieb dann einen Pixel, der dauerhaft leuchtet, quasi mal auf dem oberen Layer laufen lassen, mal auf dem unteren hin und her switchen und so und mit solcher Trickerei dann halt auch ganz viel Burn-In-Vermeidung machen. Das ist schon spektakulär, aber auch nichts, was Apple erfunden hat, muss man wirklich dazu sagen. Sie sind jetzt nicht die erste Firma, die ein Gerät mit einem Double-Layer OLED raushaut. So gerade im Android-Smartphone-Bereich haben wir da in den letzten Monaten und fast schon Jahren auch einige Geräte schon gesehen, die da mit absurder Helligkeit reinsteppen. So 5000 Nits Handy-Display als Stichwort mal. Das sind auch alles Tandem-OLEDs, die da doppelt leuchten.
Ja, es ist aber bisher, das schafft Apple ja immer, ne? Das ist eine Technik, die dann scheinbar noch gar nicht so neu ist. Aber auf der Apple-Keynote wirkt es immer so, als ob das jetzt das krasse neue Ding ist. So,
es ist zumindest in dem Formfaktor neu. Also so ein großes Tablet-Display und dann halt auch mit dieser Color Science, das gehört ja auch nochmal dazu, weil Apple das iPad ja auch als Medien-Creation-Device sieht, da ist alles unter perfekter Farbgenauigkeit ist zu schlecht. Deswegen reicht es nicht einfach nur zu sagen, ja, wir haben jetzt hier super helle Tandem-OLEDs, bauen wir einen fertig, sondern die Langlebigkeit ist wichtig, die Farbgenauigkeit ist wichtig und die Skalierung ist wichtig, weil Apple sich's auch nicht erlauben kann zu sagen, ja, wir bauen dann halt 10 Stück davon im Monat und dann ist halt immer ausverkauft, sondern die müssen ja dafür sorgen, dass die Regale immer voll sind, egal wie viele Leute zu einem iPad Pro greifen und da im Hintergrund auch diese Massenproduktion von so einer Technologie hinzukriegen, das ist schon auch ein Riesen-Achievement für sich, aber erfunden haben sie es nicht, nee.
Wobei man sagen muss, dass das ja wahrscheinlich noch das Gerät im Apple-Lineup ist, wo das noch am entspanntesten ist.
Ja, also, und auch der Grund, warum sie es dort einführen. Ja, das ist kein Zufall.
Naja, deswegen, das iPad Pro ist immer die Spielwiese für, für die Entwickler und dann wird das halt übernommen in die anderen Produktkategorien. Aber unter dem Aspekt, ne, das ist es natürlich auch krass, dass es jetzt trotzdem dünner geworden ist. Oder meinst du, bei Mini-LED hat man ja auch zwei Layer, dass die einfach mehr Platz
haben? Die sind viel dicker, die Mini-LED-Layer.
Also war das deutlich mit der Grund dicker. Auch, dass sie jetzt dünner werden können?
Ja, das auch das Tandem-OLED ist unfassbar viel dünner als ein Mini-LED. Also das ist not even close. So Mini, so OLED-Screens ist so hauchdünn, so, und so ein Mini-LED, das ist schon so, das hieß ja auch bei so Pro-Display XDR und sowas, das für ein fetter Schlappen ist. Ja, und auch bei Fernsehern sieht man es ja auch, OLED-TVs sind häufig diese ultra-slim-TVs und ja, QLEDs und Kram mit Local Dimming, die sind immer ein mini bisschen dicker.
Ja, verrückt. Also ich bin mal gespannt, wenn man das mal in der Hand hält, wie sich das anfühlt.
Absurd. Jetzt, es ist wirklich, es fühlt jetzt sich absurd sich Apple Store. An. Ob man, also braucht man es deswegen? Nee. Ja, und es ist auch, ich finde es aber auch okay, wenn man mal viel Energie und Entwicklung in etwas steckt, was einfach nur cool ist. So, sie hätten es auch sagen können, ja, lass mal gleich dick. Und es gibt ja auch einige Probleme, die mit dem dünneren Gehäuse daherkommen. Ja. Aber zum Beispiel diese Apple-Pencil-Geschichte. Das ist der Grund, wenn man sich fragt, wie kann es sein, dass die Apple-Pencil-Kompatibilität im ganzen iPad-Lineup jetzt komplett zerschossen ist? Das liegt alles am dünnen iPad Pro. Weil dieser Wireless-Charger, über den am iPad-Rand der Apple-Pencil bisher aufgeladen wurde, zu breit ist, um in dieses dünnere iPad Pro reinzupassen. Das heißt, sie mussten quasi einen schlankeren Wireless-Charger für diese neuen iPads entwickeln. Und damit der auch mit dem Stift funktioniert, musste auch der Stift neu werden. Und also das hängt alles zusammen. Gleichzeitig ist die Webcam da ja hingewandert. Das heißt, der Wireless-Charger darf nicht mit der Webcam clashen, was bei der Neuentwicklung von dem quasi auch mitbedacht wurde. Aber es führt halt zu dieser abstrusen Situation, dass ein Apple Pencil 2 mit dem neuen iPad einfach generell nicht kompatibel ist. So, also funktioniert
aber einfach jetzt nur nicht. Beim iPad Pro, ne?
Ne, auch beim iPad Air. Das iPad Air hat auch diesen neuen Wireless-Charger bekommen. Ja, macht aber Sinn, weil man versucht jetzt natürlich, das Line-Up möglichst schnell wieder zu simplifizieren und die alten iPads und die alten Apple-Pencils rauszudrücken, damit man möglichst bald wieder in eine Situation kommt, wo alle modernen Apple-Pencils mit allen modernen iPads funktionieren. Und desto früher man aufhört, die alte Technik zu verbauen, desto schneller kommst du da wieder hin.
Verrückt. Ja, aber ist natürlich schade, ne? Weil ich glaube, es gibt viele Leute, die sich ein neues iPad kaufen und die halt einen Apple Pencil 2 haben, der auch vollkommen nice ist und den dann halt auch wieder,
ne, ja, neu kaufen. Aber am Ende des Tages, also ich verstehe das, ich finde es auch nicht nice. Ich glaube, da freut sich niemand darüber, dass diese Kompatibilität jetzt kaputt ist. Auch kurz Apple Pencil zwischen Kollegen ausleihen und hin und her tauschen und so, ist halt jetzt alles erstmal ein bisschen stressig für die nächsten Jahre. Aber am Ende des Tages, jetzt habe ich einen Faden verloren. Was wollte ich gerade? Scheiße, ich bin müde, ich habe kurze Nacht, Digga.
Du wolltest, dafür schlägst du dich wirklich top. Du wolltest, glaube ich, darauf hinauslaufen, dass es nicht so schlimm ist, weil du wolltest jetzt wahrscheinlich auf Vorteile hinaus vom Apple Pencil Pro und der neuen Technologie.
Nee. Das hat keine Vorteile, der neue Wireless Charger, außer dass es dünner ist und daran passt.
Naja, der ist Vorteil egal. Ist, dass auch das Air irgendwann mal wirklich ein Air werden kann, weil jetzt ist ja das Pro dicker als das Air. Das kann
ich weiß es wieder, sorry, greift komplett auf. Was ich sagen wollte ist, wenn du auf ein neues iPad upgradest, finde ich, auch wenn es nervig ist, es ist jetzt nicht undenkbar, halt den Pencil du musst ja eh dein altes iPad verkaufen, wenn du auf ein neues umsteigst. So, du lässt es ja nicht in der Schublade liegen. Und ob du dann halt den Pencil auch mitverkaufst oder separat verkaufst und dir dann nochmal einen neuen Pencil holst, ist zwar nervig, aber es ist nicht so. Einer hat ja auch in die Kommentare geschrieben, oh scheiße, jetzt kaufe ich mir ein neues iPad, kann ich meinen alten Apple Pencil wegschmeißen? Habe ich einfach auf den Kommentar geantwortet, ja, schmeißt du dein altes iPad auch weg?
Ja, okay, das ist natürlich Quatsch. Und ich denke, auch so ein Apple Pencil wird man auch ziemlich gut los. Ja. So ist es jetzt ja auch nicht. Also, klar, das verstehe ich schon. Aber trotzdem, es sind natürlich immer so Sachen, das ist so ein bisschen wie natürlich mit dem Wechsel von Micro-USB auf USB-C oder sonst was, ne?
Das ist halt immer Lightning auf USB-C jetzt und so. Das ist halt erstmal schmerzvoll. Es führt
trotzdem unterm Strich dazu, dass, wenn du dir zum Beispiel ein Land wie Deutschland anguckst, dass mehr Apple Pencils gebraucht werden und mehr alte Apple Pencils entsorgt werden müssen. Weil jeder gibt sein Apple Pencil weiter, aber irgendwo endet diese Kette natürlich, ne?
Das ist schon richtig. Ich würde aber sagen, dass das iPad trotzdem overall eine Produktkategorie ist, bei der Langlebigkeit ein großer Faktor ist. Und die Geräte wirklich auch nicht nur jetzt die neuen, sondern auch viele Jahre alte iPads auch immer noch sehr, sehr gut sind und die einen sehr langen Lebenszyklus haben, wo die selten ersetzt werden müssen. Es sagt ja auch niemand, oh, du hast ein altes iPad Pro, du musst jetzt das neue kaufen und deinen alten Apple Pencil ab. Nee, das alte iPad Pro ist ja noch toll. Das ist ja immer noch ein geiles Tablet. Und das sind dann dieselben Leute, die sich drüber beschweren, ich weiß nicht, was ich mit dem neuen Speed soll, mein altes iPad ist immer noch so schnell. Ja, dann behalt's doch einfach, ist doch vollkommen in Ordnung. So, niemand muss alle 2 Jahre neue iPads kaufen. Und auch mit dem M4, das ist so eine Sache, ich verstehe, dass es für viele nicht die Priorität ist, dass das iPad jetzt noch mehr Leistung braucht für sie. Aber im Großen und Ganzen hilft es der Langlebigkeit von diesen Geräten, nur wenn die schneller sind und modernere, bessere, leistungsfähigere, effizientere Chips haben, weil es halt dafür sorgt, dass ein iPad Pro, ein neues, das heute gekauft wird, auch in 10 Jahren noch ein dopes Tablet ist, auf dem das aktuelle iPad OS gut läuft, wo du aktuelle Spiele, aktuelle Software noch in einem benutzbaren Rahmen verwenden kannst, dann vielleicht halt langsamer auf einem in 10 Jahren erscheinenden iPad. Aber es ist nicht so, dass es dann halt so ein rumliegender Briefbeschwerer ist.
Ja, vor allem bei den Abmessungen ist es sowieso kein Briefbeschwerer. Es ist der Brief.
Es ist der Brief. Es ist der Brief selbst, genau. Oh ja. Man.
Nee, true. Und ich wollte jetzt gerade, ich hatte gerade irgendeine clevere Überleitung zum Apple Pencil Pro, aber egal. Wir gehen einfach so rein.
Ja, klabum, Dusch, Pencil.
Pencil. Apple Pencil Pro hat nämlich, glaube ich, auch einen Pull-Faktor. Und zwar einfach Find My. Also ich glaube, das ist so geil.
Krass. Ganz das ist, ich finde es für mich das langweilig. Also ich finde es cool als Feature, ist aber angesichts der anderen Features, die dazugekommen sind, das langweiligste für mich.
Also du findest wahrscheinlich dieses Squeezen und die neuen Software-Funktionen am geilsten, oder?
Ich kann dir, es ist wirklich, und ich hasse das, weil ich jetzt schon wieder wie der komplette Fanboy klinge, aber es muss gesagt werden.
Es ist immer in diesem Keynote-Gespräch leider so.
Nee, aber es muss gesagt werden, diese Squeeze-Funktion, für Leute, es gibt sicherlich auch vielen Leuten, denen ist sowas scheißegal. Ich persönlich muss sagen, dass gute Haptik etwas ist, was für mich den Unterschied macht zwischen etwas, das halt einfach nur funktional ist oder etwas, das sich organisch und schön anfühlt. Das ist genau dasselbe wie, klar, du kannst irgendein Trackpad in deinem Notebook haben, das funktioniert, damit kannst du deine Maus bewegen und damit kannst du klicken. Aber ein MacBook-Trackpad fühlt sich anders an. Diese Taptic Engine, die zurück in dich reinklickt, wenn du dieses Glas runterdrückst, das ist geil. Das hat ein hochwertiges, schönes Gefühl. Und ja, die Taptic Engine in Kombination mit dieser Squeeze-Funktion im Apple Pencil ist auf genau diesem Niveau, das du von einem MacBook Trackpad kennst. Das ist nicht so ähnlich, das ist genau das. Du drückst diesen, du kennst es ja sicherlich, dass wenn du ein MacBook ausschaltest und dann auf dem Trackpad drückst und es klickt nicht mehr, dass dann erst der Moment in deinem Kopf ist, wo dir wirklich klar wird, dass sich diese Glasscheibe überhaupt nicht bewegt. Dass da überhaupt
ja,
nichts
das
klickt.
Ist so ein Mindfuck,
dass du immer nur verarscht wirst. Und bei dem Pencil ist es dasselbe. Der lässt ja nicht nach. Der ist ja nicht aus Gummi oder so und wird wirklich zusammengedrückt. Du baust halt Druck auf diesen Stift auf und dann klickt der. Und diese Gesamtkombination an Sinnen, die da von diesem Pencil an dein Gehirn so rangeschickt wird, das sorgt dafür, dass du wirklich das Gefühl hast, diesen Stift drücken zu können, obwohl der sich keinen Millimeter bewegt. Und das ist, also, ich find sowas geil. Und dann diese Taptic Engine, es gibt ja diese Redo-Funktion, wo du dieses Rad lang klicken kannst. Also wirklich, du fährst mit diesem Pencil da lang, es macht so klack, 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 klack. Und hast du das Gefühl, dieses digitale Rad auf dem Display rastet ein. Und um so ein Gefühl vermitteln zu können, braucht es halt ganz, ganz viel Entwicklung und Engineering, um das möglich zu machen. Und mit sowas hast du mich halt komplett, da bin ich. Weil du musst es ja nicht machen. Das ist, niemand würde sich beschweren, wenn der Stift nicht klickt. Wenn es kein Squeeze-Funktion ist, sondern da ein Knopf an der Seite ist, dann drückst du den Knopf und der macht dann halt den Shortcut auf. Wäre funktional genau dasselbe. Aber so ein Stift ohne Tasten, ohne Öffnungen, ohne nichts zu haben, du drückst den, der klickt, der macht Dinge, der will, es ist, das ist ein geiles Gefühl. Und ist so unnötig, aber gerade deswegen doppelt geil irgendwie.
Ja, man kennt das ja auch von Vibrationsmotoren. Wie viele scheiß Vibrationsmotoren gibt es? Und es gibt dann halt wenige gute, die aber einen wirklichen Unterschied machen. Ich nutze zum Beispiel gerade ein Fairphone 5. Und mir ist jetzt erst aufgefallen, der ist richtig schlimm, der Vibrationsmotor. Und ich denke mir nur so, oh, nein, bitte ruf mich nicht an.
Shit.
Ja, also das muss ich sagen, das ist nämlich beim Fairphone, ich will es jetzt wirklich nicht haten, so, das ist wirklich ein cooles Gerät, aber da sind so ein paar Sachen, die sind einfach nur funktional gedacht.
Ja, ne? Und ja, das, aber Fun Fact über diesen Vibrationsmotor im Fairphone, es gibt einen Grund, warum der so schlecht ist, weil der wird von einem ganz bestimmten Supplier gebaut, mit dem Fairphone sehr eng zusammenarbeitet, um sehr viele recycelte Materialien und komplett faire Arbeitsplätze dort zu schaffen. Und das ist dann halt der Trade-off, den du machst.
Ja,
du könntest einen hochwertigeren, besseren Vibrationsmotor aus der Massenproduktion in irgendeinem Sweatshop in China kaufen. Oder du versuchst dich halt zu engagieren und da alles andere möglich zu machen. Fängst dann aber halt bei der Qualität des Vibrationsmotors eigentlich wieder bei Null an, weil der mit diesen sehr limitierten finanziellen Ressourcen, die dann haben, halt erstmal entwickelt werden muss. Und das ist dann so ein... Ja gut, was ist dir wichtiger? Jedes Mal, wenn der vibriert und sich blöd anfühlt, musst du eigentlich sagen, ich weiß, wofür ich es tue.
Es ist immer ein Abwägen, weil auf der anderen Seite denke ich mir auch, wie geil ist es bitte, dass ich da eine Micro-SD-Karte reinmachen kann und einfach so viel Speicherplatz haben kann, wie halt supported wird. Na, aber es ist halt ultra viel, was da theoretisch reingeht. Und das einfach für sehr wenig Geld. So. Mhm. Und ich glaube, ich werde das auch bald gut nutzen können.
Hm. Okay. Also,
ne, wenn du dir mal überlegst, so, keine Ahnung, du shootest mit deiner Kamera und ziehst dir das Footage teilweise auch rüber, so im Hochkantformat und so weiter, kannst du die Kamera vom Fairphone ausgleichen mit deinem Speicherplatz und einer anderen Kamera.
Nachhaltigkeit.
Die habe ich halt sowieso, also. Mhm. Ja, aber gut, kommen wir wieder zurück zu Apple. ich finde das super praktisch, weil ich kenne das halt aus meiner Zeit mit dem iPad, dass dieser Stift immer irgendwo rumfliegt. Und ich glaube, das ist halt so ein Feature, warum das, glaube ich, von sehr vielen Leuten im Endeffekt gekauft wird, weil diese Haptik, ich verstehe deine Leidenschaft dafür und ich finde es auch selber geil, das zu benutzen, aber ich glaube, das ist nicht so vielen wichtig und vielleicht ist das ein unterbewusstes Ding, dass sie es doch wertschätzen, wenn sie es nutzen, aber ich glaube, dass das für weniger Leute irgendwie so die Kaufentscheidung ist.
Ja.
Also ich glaube auch wenige, ich glaube auch nicht, ein großer Prozentsatz der Leute kaufen sich auch das MacBook nicht wegen dem Trackpad, sondern wegen anderen geilen Features und sind dann aber doch sehr angetan von dem Trackpad und merken dann, wenn sie woanders hinwechseln, auch wie geil war denn das Trackpad.
Ja, naja, ich muss sagen, ich glaube, dass viele Leute den Apple Pencil Pro kaufen werden, weil er halt die andere Option ist. So, sobald du irgendwie mehr von deinem Pencil willst, außer dass er einfach nur ein Stift ist, brauchst du eigentlich direkt den Pro. Wenn du willst, dass er magnetisch an der Seite festsnappt und da auflädt, so brauchst du den Pro schon direkt. Wenn du willst, dass er drucksensitiv ist, brauchst du den Pro schon direkt. Ob du dann halt auch dieses Drehen und Drücken und Vibrieren und all diesen anderen Kram auch brauchst,
Für
viele wahrscheinlich
ganz
nicht.
Ganz ehrlich, das ist komplett Nische. Wenn du jetzt wirklich richtig heftig im Zeichengame drin bist, okay. Aber jetzt der normale User in der Uni oder sonst wo, der braucht doch solche Features nicht. Glaube ich nicht.
Also dieses Drehen und Drücken und so wahrscheinlich nicht, ne? Ja.
Nee.
Aber
also diese
drucksensitiver Stift, das macht schon einen großen Unterschied dazu, wie natürlich es sich anfühlt, mit dem zu schreiben. Und auch
aber
einfach der Fakt, dass er an dieser... Ja, aber der Pencil 2 ist ja nicht die Alternative zum Pencil Pro.
Du redest jetzt nur von den neuen iPad-Modellen, da musst du dann...
Naja, du hast sowohl bei den alten iPads als auch bei den neuen iPads die Wahl. Es gibt einen High-End-Pencil und einen Billow-Pencil. Bei den neuen iPads ist der High-End-Pencil der Pencil Pro, für 150 Euro. Und der Billo Pencil ist der USB-C Apple Pencil, den man so aufsliden kann mit dem Port an der Seite. Ja. So. Und bei den alten iPads ist es halt der Apple Pencil 2 oder je nach Modell der USB-C Apple Pencil oder sogar die Lightning-Version noch. Ja, und es ist halt immer so dieses, möchtest du halt den krassen oder den nicht so krassen Apple Pencil? Und ich finde, der nicht so krasse Apple Pencil könnte schon krasser sein. Also wenn sie diese Drucksensitivität in den USB-C Apple Pencil noch reinmachen würden, dann würde ich sagen, ey, für die meisten Leute, nimm einfach das USB-C-Ding, passt. So ist es fast schon mit Absicht so gewählt, dass du den Pro kaufst, obwohl du nicht alle Features vom Pro brauchst.
Ja, das glaube ich safe. Ich würde fast sagen, dass jeder, der den Apple Pencil besitzt, nicht alle Features braucht.
Ja. Aber alleine so Sachen, so, okay, es lädt auf, wenn er an der Seite dran ist. So, weil man muss immer Kabel rausholen, den Stift anstecken.
Ja, das ist nervig.
Es geht, aber es ist nicht elegant.
Ja, safe.
Ja, also, 50 Euro mehr, okay.
Hat da lassen sich dann noch ein bisschen was zum Thema KI gesagt?
Ja. Man hat generell gemerkt bei dieser ganzen Geschichte,
es ist eine Vorbereitung,
dass Apple
jetzt auf die WWDC
keine Angst mehr hat, das Wort AI und KI in den Mund zu nehmen. Das sagen die sehr deutlich. Dieses typische Drumrum-Tänzeln, was sie früher immer gemacht haben. Machine Learning hier und Neural Engine da. So, das ist jetzt vorbei. Die sind jetzt voll im Hype. AI wird jede zweite Sekunde erwähnt, wo auch immer es reinpasst. Und sie haben auch schon ein paar coole Sachen gezeigt. Natürlich jetzt nichts Betriebssystemweites, weil das ja Sachen sind, die dann bei der WWDC kommen. Also da haben wir jetzt noch nicht AI-Siri vorgestellt auf dem iPad. Aber in den Pro-Apps zum Beispiel gibt's sehr viel AI-Kram, den ich schon sehen und auch ausprobieren konnte. In Logic Pro 2 fürs iPad gibt's ja jetzt zum Beispiel diesen Stem-Splitter. Das heißt, du kannst eine vollgebackene Audiodatei in Logic Pro reinschmeißen und sagen so, splitte mir das mal bitte in die Spuren. Und danach hast du halt einen Vocal Track, den Bass, das Schlagzeug, Gitarre, Keyboard und so alles separiert. Und das ist komplett AI-powered, dass das überhaupt funktioniert. Und auch eine Funktion, die, Fun Fact, nicht auf der Neural Engine läuft, sondern auf der GPU und dementsprechend auf dem M4 auch deutlich schneller ist als auf dem M2, weil da halt die GPU sehr viel schneller geworden ist. Also das sind solche Sachen, so da kann man, wenn man jetzt zum Beispiel wirklich Logic-User auf dem iPad ist, kann man schon von profitieren. Wie viele Logic-Pro-User es auf dem iPad gibt, keine Ahnung. Aber ich muss sagen, ich hatte generell den Eindruck, auch mit den anderen Apps, die ich so gesehen habe, mit Final Cut und so weiter, dass es einfach auch so eine neue Generation irgendwie ist. Ich glaube, es gibt viele Content-Creator so aus unserer Ecke, so die würden halt nie drüber nachdenken, Content auf dem iPad zu machen, weil diese ganzen extremen Kleinigkeiten, so die man gewohnt ist von Final Cut, die gehen, die funktionieren, was man mit Plugins machen kann und bla, das muss alles funktionieren, das muss alles seinen Sinn und Ordnung haben, aber wenn du jetzt zum Beispiel Neueinsteiger bist, wenn du Content für Social Media machst und so, kann halt Videos schneiden auf dem iPad eine viel, viel einfachere Erfahrung sein, die dir auch viele kraftvolle Tools gibt, wo du auf dem Mac ewig bräuchtest, um das irgendwie hinzukriegen, was dann auf dem iPad nur ein Tipp ist, irgendwie Hintergrund entfernen, hier die Stems splitten, bla bla bla. So, das macht schon den Workflow für viele schneller. Und ich hatte auch den Eindruck, dass viele, die eingeladen waren auf diesem Apple-Event, die jetzt nicht YouTube-Videos gemacht haben, sondern TikToks oder Instagram und bla, die hast du alle mit ihrem iPhone filmen sehen und die haben alle auf ihrem iPhone geschnitten. Manche iPad dabei gehabt, bla bla. Hier kurz das Reel in irgendeiner Popcut-App oder wie die heißt. Ich bin da voll raus, ich kenne das alles gar nicht. So, aber da zusammengeschnitten, das Reel gepostet, nächstes Reel. Und das sind halt, für solche Workflows ist das iPad halt viel mächtiger als der Mac. Weil wenn du diesen Workflow gewohnt bist, wenn du dieses App-Ökosystem gewohnt bist, so von deinem iPhone, ist halt dieses Reingehen in dieses gänzlich andere System macOS, das kann dich schon sehr aus dem Flow reißen und auch einfach durch seine Komplexität einfach ein bisschen krass sein dann in dem Moment. So, da, wenn du da anfängst, irgendwie mit Multicams zu hantieren und so, das ist jetzt auf dem iPad mit dem neuen Final Cut, ganz easy. Ja, connecte hier das iPhone, da das iPhone, blab, bumm, Multicam-Setup fertig. ProRes-Dateien werden direkt kabellos aufs iPad übertragen. Du tippst kurz hier und da, welche Kameraperspektive du willst. Zack, exportiert, nächstes Projekt. Das ist schon so eine Einfachheit, mit der das geht. Das ist schon krass. Aber wäre halt für uns, glaube ich, nichts, weil wir einfach zu festgefahren in der Art und Weise sind, wie wir bisher Content gemacht haben.
Ja, ich finde das verrückt, ne? Das merkt man halt, man merkt das halt so, wenn wir jetzt noch mal ein paar Jahre zurückgucken, so da konnte man sich nicht vorstellen, dass man selbst irgendwann auch mal so festgefahren in bestimmten Dingen ist, oder?
Ja, als Final Cut Pro rausgekommen ist auf dem Mac und es so viele Videoeditoren gab, die gesagt haben, ja, ich bleib noch auf dem alten Final Cut 9, was ja dieses unfassbar hässliche Programm ist, das komplexer aussieht als Premiere Pro, so das ist so wirklich so ein komplett altbackenes Schnittprogramm. Und dann, nee, ich steig nicht auf das neue Final Cut um, ist mir zu minimalistisch. Fand ich immer lächerlich und jetzt bin ich in derselben Position.
Ja, das ist verrückt. Also man denkt ja immer so als junger Typ, so keine Ahnung, wenn ich dann mal älter bin, so das ist bei mir nicht so. Es ist halt doch genauso in vielen Aspekten. Aber ist denn jetzt das neue Final Cut? Weil du hast gesagt, es gibt das neue Final Cut 2. Konntest du damit rumspielen? Stopp.
Ich konnte damit rumspielen, ich habe Dinge
was
gemacht.
Was würdest du sagen, die beste Verbesserung? Weil ich fand es halt wirklich in meiner Erfahrung sehr unhandlich, damit zu schneiden. Aber natürlich, wie du auch schon sagtest, bei mir ist der Background halt komplett so, yo, ich habe mal Anspruch an dieses Programm und ich will das machen können, was ich auch am Mac machen kann.
Also ich glaube, die Verbesserung, die du am geilsten finden würdest, ist, man kann jetzt von externen SSDs schneiden. Über kannst du Thunderbolt-SSD ans iPad anschließen und unendlich Speicher haben, was ja auch gut ist, weil iPad-Speicher ist teuer. Haben ja auch schon viele gemerkt, wenn du dir so ein 2 Terabyte iPad Pro zusammenklickst, mit Tastatur, aua, da bist ein paar Tausender los.
Immerhin hast du dann einen Kern mehr.
Ja, die iPad Pro Cam ist okay.
Nein, aber das wäre jetzt trotzdem für mich kein Grund, es halt zu nutzen, weil natürlich muss halt auch die, also ist natürlich cool, aber die Software an sich muss natürlich überzeugen.
Nee, das krasseste Headline-Feature fürs neue Final Cut ist der Support für das iPhone als externe Kamera, unter anderem auch in dieser Multicam-Funktion. Weil es gibt jetzt halt eine neue iPhone-App, die erscheinen wird in den nächsten Monaten, die sich Final Cut Camera nennt. Das ist das, was viele Android-Smartphones schon seit immer haben. So eine Pro-Camera-App, wo du manuell Fokus, ISO, Weißabgleich, den ganzen Kram einstellen kannst, wie als wäre es halt eine richtige Pro-Cam. So, und das ist aber halt trotzdem in diesem minimalistischen Apple-Design, aber als separate App, dass sich da ja kein Normalo-Nutzer hinverirrt. Und diese App kann sich halt kabellos mit dem iPad verbinden, um so eine direkte Zusammenarbeit möglich zu machen. Das heißt, du shootest mit dem iPhone dein Projekt und es überträgt direkt im Hintergrund die Dateien ans iPad. Erst als Proxys, die sofort verfügbar sind, was super geil ist als Workflow. Du musst nichts anschließen, nichts übertragen, nicht jetzt die Dateien in den Ordner und bla bla bla. Du startest das neue Projekt, du fängst an zu filmen und die Aufnahmen landen, während du filmst, auf dem iPad und du kannst sofort anfangen zu schneiden. Im Hintergrund läuft dann quasi wie über AirDrop noch die Übertragung selbst von ProRes-Dateien, wenn du möchtest. Also kannst du ProRes-Log theoretisch aufnehmen und damit verwenden. Aber es sind ja riesige Dateien. Also Proxy ist zuerst da. Du kannst direkt anfangen zu schneiden und dann überträgt das noch im Hintergrund. Und das geht halt auch mit Multicam. Also sie hatten da so ein Demo Unboxing-Setup aufgebaut. Das hat bei mir natürlich richtig gehittet. Ja. Das waren so Topcam, Facecam, Sidecam und es waren halt alles iPhones, alle kabellos mit dem iPad verbunden. Wichtig übrigens auch, es ist komplett egal, auf welche Apple-ID oder so die iPhones angemeldet sind. Also du kannst auch iPhone von der Mama, vom Papa, von irgendeinem Kumpel kurz ausleihen und zum Film verwenden. Und es funktioniert trotzdem alles kabellos, problemlos zusammen. Und dann nimmst du halt dieses Multicam-Ding auf über die iPad-App, Es wird alle Kameraperspektiven aufs iPad übertragen und du kannst tipp, 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 tipp zwischen den Perspektiven wechseln, deinen Multicam-Schnitt zusammenballern, rendern, rauf auf YouTube, fertig. Und es ist sowas, als jemand, der weiß, wie man es professionell manuell macht, gucke ich natürlich da schmunzelnd drauf. So, ja, ja, dann nehme ich lieber meine A7S 4, kann da auf meine SSD recorden und bliblablub und habe da meinen Workflow. Aber wenn ich daran zurückdenke, wie es für mich war, damals anzufangen, ja, wie ich mit iMovie auf dem MacBook angefangen habe, um mir irgendwie Video-Editing beizubringen, wie krass es für mich damals gewesen wäre, so ein Tool zu haben, wo du alles kabellos einfach plupp, plupp, plupp zusammen machen kannst, die Einstellungen super easy sind, kein mega Gehässel mit den Dateien und mit, du musst nicht mal wissen, was ein Proxy ist, um ein Proxy in diesem Szenario zu verwenden, weil es einfach
das funktioniert. Das ist ja eigentlich auch die größte Hürde, dass du überhaupt auf die Idee kommst, sowas zu benutzen.
Genau, weil du sagst ja so, ach, ich nehme jetzt kein ProRes RAW, ist ja viel zu groß und dann muss ich ewig warten, bis die Dateien übertragen sind. Nee, das ist einfach von alleine passiert im Hintergrund. So, und das ist mächtig. Also ich glaube, für Leute, die da anfangen oder auch einfach für simplere Produktionen, wo du sagst, so, ja, es passt jetzt so. Ja, ich meine, ich filme ja mittlerweile auch immer mehr mit dem iPhone. Die Videoqualität wird da jetzt in den nächsten Jahren tendenziell eher besser als schlechter. Das, ja, die fangen da an, tolle Dinge zu bauen. Und es sind dann auch so Sachen, da wird auch der M4 benutzt. Ja, also das ist dann wirklich so ein Ding, ja, wenn du da dann so ein 15-Minuten-Unboxing exportierst, alles in 4K ProRes RAW, ProRes Log, sorry, das ist schon, ja, ja. Freust du dich, wenn der Export schneller geht?
Ich glaube, was mir haben halt viele Kleinigkeiten einfach in der Final Cut App nicht gut gefallen. Also so, ich hatte das Gefühl, dass du für viele Sachen, die du eigentlich ganz schnell machen kannst, irgendwie mehrere Klicks auf dem Display irgendwie notwendig sind.
Ja, so Color Grading ist noch nicht gut, finde ich, auf Final Cut für iPad. So, das ja, sind immer so irgendwie so ein paar Schritte, Dinge. Die Slider sind nicht intuitiv. Ja. Und auch der externe Display-Support ist auf dem iPad immer noch nicht gut für Final Cut. Also sie hatten da so eine Demo, wo er dann so an so einen externen Monitor das iPad angeschlossen hat. Ja, da wird dann halt in 4:3 das iPad-Display gespiegelt. Toll.
Ja. Ja, das ist ja sowieso so eine Sache. Aber naja. Cool an sich, was Neues rausgekommen ist, aber trotzdem bleibt unterm Strich so das Ding, so dass man sich so denkt, so ja, Evolution halt, ne, aber da sind wir ja nun mal angekommen. Das ist, glaube ich, aktuell bei jedem Produkt sehr ähnlich. Aber ich bin gespannt, was Apple, also da bin ich wirklich gespannt, was KI-mäßig kommt, weil ich denke, Apple wird jetzt auch gesehen haben, bei Samsung, das läuft gut. Ja. Weil Samsung fährt ja komplett den Zug, Galaxy AI ist da, Galaxy AI, ne, in jedem Werbespot, überall, ja. Das ist halt wirklich krass. Und Ich
denke, diese generellen KI-Funktionen, die auf der WWDC kommen, das sind so eher diese generellen fürs Betriebssystem, für Siri, so was systemweit funktioniert, auch auf allen Systemen übergreifend, funktioniert dann auf dem iPad, auf dem Mac, auf dem iPhone genauso, bla, was sie jetzt bei dem Event gezeigt haben, waren eher so Special Use Cases. Eine App, die ich bisher noch nicht kannte, die ich zum Beispiel auch echt krass fand, ist so eine zum Räumescannen. Du kannst dann mit dem iPad und dem LiDAR-Scanner, der da ja nach wie vor drin ist, durch den Raum laufen und der scannt dann den Raum und macht so ein roughes 3D-Modell von deinem Raum. Dann lässt er da einmal kurz eine KI drüber laufen und die macht dir einen super detaillierten Grundriss aus diesem 3D-Scan. Super cool, wenn man zum Beispiel gerade ein Haus renoviert oder sowas. Na, weil du dann da relativ schnell halt einen sehr präzisen, präzise ausgemessenen Grundriss von irgendeinem Raum bekommen kannst. Und die KI geht sogar so weit, dass sie einzelne Elemente in dem Raum heraussondert und labelt. Ja, das ist ein Bett, das ist ein Tisch, das ist ein bla. Und dann kannst du sagen, ja, blend mal den Tisch aus, blend mal das Bett aus, blend mal den Schrank aus. Und die KI errechnet sich dann so, ja, da müsste die Wand eigentlich so laufen und so und bla. Und natürlich in der Demo, wo sie uns das gezeigt haben, war das alles sehr perfekt und hat eine 10 von 10 funktioniert. Aber nichtsdestotrotz, so, war schon dope. Und auch in Logic, neben diesem Stem-Splitter, den es jetzt gibt, um aus einfachen MP3s alle Spuren rauszuholen, gibt's ja jetzt auch diese neuen KI-Instrumente, also KI-Musiker, die mit dir mitspielen können, die du aber ganz fein justieren kannst. Das ist quasi die andere Seite der Medaille von dem, wo wir letzte Woche drüber gesprochen haben, mit Sudo, wo du einfach nur, oder Udio, oder wie das heißt, wo du einfach nur Text eingibst und dann einen fertigen KI-Song bekommst. So, das, was Apple da mit Logic Pro macht auf dem iPad, ist eher so dieses, okay, du hast da jetzt ein Vocal aufgenommen, du willst da jetzt einen Schlagzeuger drunter haben, du willst einen Keyboarder drunter haben. Dann sagst du denen, ah, pass auf, spiel mal diese und jene Akkorde. Aber ein bisschen fetziger. Ah, kannst ein bisschen mehr Variation reinbringen. Kannst du hier mal ein bisschen mehr Fills reinspielen oder so. Und das funktioniert schon extrem gut. Du kannst es sehr genau sagen, in welche Richtung dann die Spuren gehen sollen. Und er generiert on the fly in Echtzeit, während du an den Reglern drehst, neue Audiospuren in deinem Projekt, so dass du es halt auch laufen lassen kannst und währenddessen halt so, ich bräuchte mehr Hits im Schlagzeug oder der soll mal mehr Harmonien und Oktaven oder, ich bin kein Musiker, also keine Ahnung, ich sag jetzt bestimmt viel Scheiß, aber so, du kannst an diesen Reglern drehen und all diese Sachen werden halt live geupdatet, sodass du wirklich wie so ein DJ oder so diese Live-Musiker mixen kannst und das ist so ein cooler kreativer Prozess, der auch massiv halt von so Rechenpower in dem iPad profitiert. Braucht das jetzt jeder? Ist das jetzt was jeder immer macht? Wahrscheinlich nicht. Aber wenn du halt die Prozessoren nicht an den Punkt bringst, wo sowas überhaupt erstmal möglich ist, können diese Apps und diese Workflow und dann Flows und auch die Userbase von Leuten, die das dann verwenden, gar nicht erst entstehen. Also das war schon saudope zu sehen, wie das alles geht. Mein Lieblingsregler in diesen KI-Musikern war dann der Humanize-Regler. Da kannst du quasi einstellen, wie robotisch oder menschlich die Musiker klingen sollen. Desto mehr du den Humanize-Regler aufdrehst, desto schlechter, in Anführungsstrichen, spielen die dann die Instrumente. Also eine Note so ganz leicht daneben, so ganz leicht Offbeat oder so, nur so ein bisschen, so wie es ein echter Musiker auch machen würde, dann hört sich's gleich viel natürlicher an.
Das ist natürlich geil jetzt für die Zukunft, dass die KI dann einen Humanizer macht. Weil ChatGPT, wenn du dir deine Bachelorarbeit rausgeben lässt, ein paar Fehler einbauen. So unter dem Motto. Nee, aber ich wollte gerade noch eine Sache sagen. Genau, weil wir haben über ein Thema noch nicht gesprochen. Und erstmal noch zum Abschluss über die KI-Geschichte. Ich find's prinzipiell einfach sympathischer, wenn eine KI dir nicht einfach was Fertiges vortischt oder auftischt, so wie bei Sudo zum Beispiel, du sagst so, ja, bitte so und so ein Track und dann kommt es halt einfach fertig, sondern wenn es dich halt in deinem eigenen kreativen Prozess noch unterstützt, so, dann bist du immer noch Herr der Lage, aber bist halt trotzdem deutlich produktiver unterwegs. Ne? Also das finde ich so vom Ansatz schon ganz cool. Aber jetzt kommen wir zum Kameramodul. Denn da wurde die Ultraweitwinkelkamera weggespart. Was ist der Grund dafür? Was meinst du?
Ich habe schon spekuliert, dass die Bautiefe irgendwie ein Problem
das
ist
von diesem dünnen
iPad. Dass man dann gesagt hat, oh, wie kriegen wir diese Kameras da rein? Ah, scheiß drauf, lass einfach nicht mehr Fokus und Kameras machen. Nutzt doch eh niemand im iPad. Das fällt bestimmt auch gar nicht mal auf, wenn wir es wegnehmen. Ja, ist doch einigen Leuten aufgefallen und einige regen sich da auch sehr auf. Aber ja, ich glaube, es war ihnen einfach nicht so wichtig. Es war dann das dünne Gerät und die anderen Funktionen so waren irgendwie wichtig. So, ach, scheiß drauf, komm, lassen wir es fallen. Und ich persönlich bin nicht sauer. Ich fand das die letzten Jahre so affig, wie sie versucht haben, das iPad als Kamera zu promoten. Und diesen Ansatz, den sie jetzt verfolgen, dass es mit dem iPhone connected und das iPhone die Kamera ist und das iPad die Schnittzentrale für deine iPhone-Videos, macht viel, viel mehr Sinn, weil die iPhone, also selbst in den letzten Jahren, wo dann die iPad-Kamera verhältnismäßig gut war, war ja das iPhone trotzdem immer die bessere Kamera. Und nicht nur, weil sie kleiner und leichter und handlicher ist, sondern auch, weil die Bildqualität einfach deutlich brutaler ist. Und da jetzt zu sagen, gut, man lässt da jetzt einfach los, man macht jetzt, geht jetzt diesen anderen Weg, finde ich sinnvoller, aber ich verstehe auch komplett, wenn man sich da jetzt aufregt, weil Rückschritt will ja niemand haben eigentlich.
Ja, ich glaube auch gar nicht, dass es unbedingt so eine Sache ist von die iPad-Kamera nutzt man jetzt irgendwie krass für seine Filmprojekte oder irgendwie sowas. Also ich finde, das überspitzt du jetzt schon so ein bisschen, weil so ein Ultraweitwinkel, der hat den Nutz, also ich nutze den meistens halt einfach, wenn ich viel einfangen will, auch aus praktischen Gründen. Ich will, ich habe jetzt zum Beispiel heute Wand gestrichen, ich will einfach kurz ein Foto rumschicken irgendwo von dem Progress, ne? Wie sieht die Wand aus? So, geht mit meinem normalen, kriegst dich drauf. So, Ultraweitwinkel ist da ultra wichtig. Und dementsprechend ist das auch irgendwo einfach praktisch. Wenn ich jetzt hier mein iPad liegen hätte und ich will darüber halt die Nachricht verschicken, ist es schon praktisch, eine Ultraweitwinkelkamera zu haben. Da geht es mir gar nicht darum, irgendwie einen krassen Film zu drehen.
Ja, aber in welcher Situation hast du dann nicht auch eine andere Ultraweitwinkelkamera in deiner Hosentasche, die du genauso gut verwenden kannst?
Also ich glaube schon, dass es solche Situationen gibt, aber ja, natürlich ist es schon das, was man am ehesten verkraften kann.
Also aber verstehe mich nicht falsch, also ich möchte jetzt auch nicht sagen, so, ja, gut, so am besten gar keine Kamera im iPad und so. Ist schon alles richtig, aber so für mich, ich finde es halt sehr verschmerzbar, dass sie jetzt fehlt. Was ich ein bisschen loster finde, ist, dass sie jetzt in Amerika Millimeter 5G rausgenommen haben. Das heißt, das 5G vom neuen iPad Pro ist langsamer als vom alten iPad Pro in Amerika. Für Europa betrifft das überhaupt nicht. Wir haben kein Millimeter Wave 5G. Das heißt, da hat sich nichts geändert, aber in Amerika ist es jetzt rausgeflogen. Das ist schon bitter. Ne? Aber ja.
Krass.
Das sind so Sachen, das also ist halt die dünnere Bauform, glaube ich, da hat es nicht reingepasst.
Dass es so dünn wird, man merkt es, ne? Es war denen schon sehr, sehr wichtig, auf diesen Formfaktor zu kommen, weil ich denke, überall wird der Formfaktor der Grund dafür sein, für die Kamera, auch für Millimeter 5G, safe.
Ja.
Also, was soll sonst der Grund gewesen sein? Diese Teile an sich, das iPad kostet 1.500 Euro. Oder 1000, ab 1200 geht's.
Die Teile kosten.
Das juckt die ja nicht, ob sie da noch eine Ultraweitwinkelkamera reinballern. Nee. Das hat das Ramsch-Handy für 50 Euro um die Ecke. Hat noch eine Ultraweitwinkel drin. So. Aber ja, deswegen, ich denke, es wird mit der Bautiefe zu tun haben.
Ja, vielleicht haben sie auch mal die User-Daten einfach angeschaut, wie oft die Ultraweitwinkelkamera wirklich aktiviert wird auf den iPads. So wie Tesla, die geschaut haben, wie oft die Beifahrer die Lordosestütze einstellen, irgendwie festgestellt haben, 95% der Leute wissen nicht mal, dass der Beifahrersitz eine Lordosestütze hat. Und dann so, scheiß drauf, bauen wir einfach nicht mehr ein. Gibt's nur noch auf der Fahrerseite, fertig, aus.
Ja, aber das kam ja auch aus einem Lieferengpass dann heraus, ne? Ich glaube, für Ultraweitwinkelkameras gibt es keinen Lieferengpass. Nee. Dann können sie trotzdem einfach einbauen, scheiß drauf.
Ja.
Immerhin haben sie den LiDAR-Sensor nicht rausgecancelt.
Nee, der ist auch wichtig auf dem iPad, finde ich. Ja, also der ist wirklich wichtig. Für AR-Sachen, weil für...
Aber beim iPhone haben die das doch in vielen Geräten rausgecancelt, oder?
Den LiDAR-Scanner? Ja, die Pros haben den, die normalen iPhones nicht.
Hatten
aber
die
auch,
den denn
mal? Ich finde es aber auch, ist auch ein Pro-Feature, muss man wirklich sagen.
Die hatten den noch nie, ne? Ich hatte irgendwie gerade im Kopf, dass sie das irgendwo rausgecancelt haben. Naja.
Naja, gut.
Ja, Felix, wollen wir dir mal ein bisschen Schlaf gönnen?
Ich glaube, wir machen hier einen Haken dran. Es war mir eine riesige Freude, mit dir gequatscht zu haben. Ich bin saugespannt auf die iPads, wenn die ankommen, und auf die ersten Bandtests.
Ja, kannst du aber deinen Arsch drauf verwetten, dass das passieren wird. Wahrscheinlich sogar direkt am ersten Tag.
Ja, ich glaube auch.
Na
gut. Vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Es war mir eine Ehre. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Und
haut
bis
rein.
Dahin.
Ciao.
Wake up, honey, I made you breakfast. Fresh coffee and bagels too. A new day is waiting for us. We got lots of fun stuff to do. Let's go to the zoo and feed the monkeys. I can lend them your baseball cap. Let's make the day a bear and a fun. Growing up is just a trap. Don't it seem like a drag? Like putting all of your growing up is just a bit fat trap. I take pride in ever working a day. Can't see the use of it anyway. Who can think I'm such a lord of crap? Growing up is just a trap.